Meine Damen und Herren, ich bedanke mich zunächst für die Einladung und ich bedanke mich für die freundliche Vorstellung. Ich spreche heute nicht so sehr über Dinge, in denen ich zusammenfasse, was ich in den letzten 20 oder 30 Jahren gemacht habe, sondern eher über einige Ideen, die ein neues Forschungsprogramm begründen würden, das ich aber nicht mehr in Angriff nehmen kann. Jedenfalls ein neues empirisches Forschungsprogramm, das ich empirisch nicht in Angriff nehmen kann. Also betrachten Sie das, was ich heute Ihnen vorstelle, eher als eine Sammlung von theoretischen Ideen, von denen ich hoffe, und deshalb sind sie auch in einem Buch niedergelegt, dass sie zukünftige Generationen inspirieren können, neue Forschungsparadigmen zu entwickeln. Es ist nicht so, dass ich mit der Behauptung vor Ihnen stehe, dass alles, was ich Ihnen heute zu sagen habe, durch solide empirische Forschung bereits gezeigt und bewiesen ist. Das sollten Sie wissen, um einordnen zu können, worüber ich rede. Was sind eigentlich Subjekte? Wie unterscheiden sich Subjekte von Nichtsubjekten und können Wesen, die Subjekte sind, aus solchen hervorgehen, die es nicht sind? Fragen wie diese klingen eigentlich ganz einfach und sind doch sehr schwer zu beantworten. Denn das, wonach Sie fragen, könnte man auch als eine psychologische Theorie der Subjektivität bezeichnen. Im Unterschied nämlich zu unseren alltagspsychologischen Intuitionen, die unsere Subjektivität als Grundgegebenheit einfach hinnehmen, muss sich die wissenschaftliche Psychologie die Frage vorlegen, wie sie zustande kommt. Entfaltet Subjektivität sich von Natur aus und wird sie von uns irgendwann mal vorgefunden? Oder wird sie von uns erzeugt und irgendwie erfunden? Und wenn ja, wozu ist sie überhaupt gut? Das sind Fragen, die im Folgenden im Mittelpunkt stehen. Die Antworten, die ich diskutiere, lassen sich in drei Thesen zusammenfassen. These 1, Subjektivität ist keine Naturtatsache, sondern etwas, was ich hier einmal bezeichne als soziale Tatsache. Wenn Sie jetzt nicht verstehen, was damit gemeint ist, seien Sie ein bisschen geduldig, ich werde versuchen, es zu erklären. Zweitens, Subjektivität entsteht in Prozessen sozialer Spiegelung, das ist die Kernthese. Drittens, soziale Tatsachen sind aber ebenso wirksam und ebenso real wie Naturtatsachen. Wenn ich sage, dass Subjektivität keine Naturtatsache ist, dann meine ich damit nicht, dass sie einen minderen ontologischen Status hat als Naturtatsache. Ich entwickle diese drei Thesen in 4 Schritten. In den ersten beiden Schritten pirsche ich mich an den Begriff der sozialen Tatsache heran. Erst rede ich über Naturtatsachen und Artefakte und dann rede ich über Subjektivität als soziale Tatsache, über die Frage, was denn das bedeutet, wenn man dies behauptet. Im dritten Schritt rede ich über Selbst im Spiegel, das ist eigentlich der zentrale Teil, in dem ich den Kern meiner theoretischen Ideen entwickle. Und im vierten Schritt komme ich zurück auf die Frage, ob denn soziale Tatsachen auch wirklich real sind, ob und in welchem Sinne sie real sind. Erstens also Naturtatsachen und Artefakte. Die Unterscheidung zwischen Naturtatsachen und Artefakten hat in der Philosophie eine lange Tradition, die wie so vieles bei Aristoteles grundgelegt ist. Besonders klar wurde sie zu Beginn des 18. Jahrhunderts durch den neapolitanischen Philosophen Giambattista Vico auf den Begriff gebracht. Vico lehrte, dass wir im Erkennen der Welt unterscheiden müssen zwischen 2 Grundgegebenheiten, nämlich zwischen Naturtatsachen und Artefakten. Naturtatsachen finden wir vor, so Vico, wir entdecken sie. Artefakte dagegen stellen wir her, wir erfinden sie. Und da nach Vico wahre Erkenntnis der Dinge nur im Akt ihrer Herstellung möglich ist, können Menschen zwar die Artefakte, die sie herstellen, erkennen, nicht aber die Naturtatsachen, die sie vorfinden und denen sie ausgeliefert sind. Diese Naturtatsachen vermag nur Gott zu verstehen, der eben, der sie geschaffen hat. Aus diesem Prinzip folgt, dass der Mensch in gleicher Weise Schöpfer seiner Artefakte ist, wie Gott Schöpfer der Natur ist. Zu den Artefakten rechnet Vico neben den technischen Artefakten, die Menschen durch instrumentelles Handeln herstellen, auch die kulturellen und historischen Tatsachen, die sie, wie wir modern sagen würden, durch kommunikatives Handeln hervorbringen. Vico war übrigens in der Tat der sehr bemerkenswerten Meinung, dass Menschen die Kultur und die Geschichte, die sie selbst hervorbringen, besser verstehen können als die Natur, der sie ja ausgeliefert sind. Nun kann man natürlich auf beiden Seiten dieser Einteilung noch beliebige Verfeinerungen vornehmen. So wird zum Beispiel auf Seiten der Naturtatsachen oft zwischen der unbelebten und der belebten Welt unterschieden. Und innerhalb beider Kategorien sind natürlich beliebige weitere Unterscheidungen möglich. Darauf kommt es hier aber nicht an. Worauf es ankommt, ist vielmehr, was Naturtatsachen gemeinsam ist und was sie von Artefakten unterscheidet. Sie bestehen nämlich unabhängig von menschlicher Tätigkeit und menschlichem Denken. Der Mond zum Beispiel ist, was er ist und wie er ist, egal was wir mit ihm tun oder über ihn denken. Das Gleiche gilt für die belebte Welt. Das Zebra ist, was und wie es ist, unabhängig von unserem Tun und Denken. Die Eigenschaften solcher naturgegebenen Dinge sind nicht davon abhängig, ob es überhaupt Menschen gibt, die von ihnen wissen. Auf der Seite der Artefakte können wir, wie ich schon sagte, zwischen technischen und sozialen Artefakten unterscheiden. Technische Artefakte, ob das nun Faustkeile, Pyramiden, Autos oder Atomkraftwerke sind, entstehen durch instrumentelles Handeln. Sie sind das, was sie sind, weil die Menschen, die sie hervorbringen, sie als das herstellen, was sie sind. Soziale Artefakte entstehen dagegen durch kommunikatives Handeln. Sie sind das, was sie sind, weil die Menschen, die sie hervorbringen, sie für das halten, was sie sind. Geld ist Geld, weil wir es dafür halten. Recht ist Recht, weil wir es als verbindlich ansehen. Täten wir es nicht, wäre es kein Recht. Und Josef Ratzinger ist Papst, weil alle ihn dafür halten und er selbst sich auch. Vor dem Hintergrund dieser bescheidenen Einteilung will ich hier die folgende Frage diskutieren. Die Frage, wie menschliche Subjektivität zu verstehen ist. Wie sollen wir die Bewusstseinstatsachen verstehen, die menschliche Subjektivität ausmachen? Als Tatsachen, die wir in unseren naturgegebenen Anlagen vorfinden oder als soziale Artefakte, die wir durch eigene Tätigkeit hervorbringen? Die Frage mag Ihnen merkwürdig vorkommen und noch merkwürdiger mag Ihnen das Ergebnis vorkommen, zu dem ich komme. Im Ergebnis werde ich nämlich die in den Kognitionswissenschaften weit verbreitete naturalistische Sicht auf Subjektivität in Frage stellen und einer konstruktivistischen Sicht das Wort reden, die Subjektivität als sozial verfertigtes Artefakt versteht. Zugleich werde ich die Erklärungsverpflichtungen charakterisieren, die sich aus dieser Sicht für die Kognitionswissenschaften ergeben und die Konturen eines Forschungsprogramms skizzieren, das erforderlich ist, um diese Verpflichtungen einzulösen. Nun, wenn wir von Subjektivität als sozialer Tatsache reden, was könnte das eigentlich heißen, Subjektivität als soziales Artefakt zu verstehen? Zunächst wollen wir uns dieser Frage auf deskriptiven Weg nähern und versuchen zu beschreiben, was wir überhaupt meinen, wenn wir von Subjektivität reden. Was heißt überhaupt Subjektivität? Subjektivität gilt gemeinhin als ein Rätsel, oft als ein Menschheitsrätsel sogar. Wir verstehen nämlich nicht, wie Subjektivität in die Welt kommt und was sie in einem Universum, das wir uns im Übrigen weitgehend subjektlos vorstellen, eigentlich verloren hat. Solange wir über Sterne, Steine und Flüsse reden, wenn es um Viren, Algen oder Pilze geht, dann glauben wir ja inzwischen, dass alles, was wir über diese Dinge zu sagen haben, mit den begrifflichen Mitteln von Physik, Chemie und Biologie sagen können. Das Gleiche mag vielleicht noch für Quallen, Würmer und Schwämme gelten, aber dann wird es irgendwo kritisch. Vielleicht bei den Wirbeltieren, gewiss bei den Säugern, besonders bei den Primaten und erst recht natürlich bei Homo sapiens. Von diesen Lebewesen glauben wir nämlich, dass mit den Mitteln dieser Wissenschaften, die ich eben nannte, nicht alles gesagt werden kann, was über sie zu sagen ist. Wir schreiben ihnen nämlich ein darüber hinausgehendes Innenleben zu, abgestuft vielleicht, aber im Prinzip ähnlich und verwandt mit unserem eigenen bewussten Erleben. Wie aber können wir diese sonderbare Qualität beschreibend charakterisieren? Zunächst muss ich an dieser Stelle einen begrifflichen Tausch vornehmen, der Philosophen vielleicht schmerzen mag, für Psychologen aber unumgänglich ist, weil in meiner Wissenschaft der Begriff der Subjektivität keine wirkliche Heimat hat. Ich tausche Subjektivität gegen Bewusstsein aus. Gewiss sind beide Begriffe nicht identisch, aber ebenso gewiss ist, dass die Qualität des Bewusstseins konstitutiv für die Kategorie der Subjektivität ist. Was heißt also bewusst? Die Psychologie kennt mindestens zwei unterschiedliche Arten von Bewusstseinsbegriffen. Zum einen bezeichnen wir mit diesem Begriff Zustände von Personen. Personen können bei Bewusstsein sein oder nicht. Zum anderen bezeichnen wir mit diesem Begriff Eigenschaften mentaler Inhalte. Mentale Inhalte können uns bewusst sein oder nicht. Natürlich hängen beide Begriffe miteinander zusammen. Nur dann, wenn Personen bei Bewusstsein sind, können sie bewusste geistige Inhalte ausbilden. Wie aber sind dann bewusste mentale Inhalte möglich und worin besteht eigentlich Ihr bewusster Charakter? Das ist eine knifflige Frage und ich will mich für Ihre Beantwortung hier an dem Philosophen Franz Brentano und seinem Konzept des psychischen Aktes orientieren. Brentano erörtert die Natur psychischer Akte an einem denkbar einfachen Beispiel. Was geschieht eigentlich, so fragt er, wenn wir einen Ton hören? Was ist es, das den bewussten Charakter dieses Ereignisses ausmacht? Nach Brentano sind in einem solchen Akt zwei Inhalte miteinander verwoben. Der Ton, den wir hören, und die Tatsache, dass wir ihn hören. Allerdings sind diese beiden Inhalte, so Brentano, nicht in gleicher Weise repräsentiert. Der Ton, sagt Brentano, ist das primäre Objekt des Aktes, das Hören dagegen das sekundäre Objekt. Von diesem sekundären Objekt sagt Brentano, dass es im psychischen Akt nicht direkt beobachtet werden kann, dennoch aber in einer anderen, indirekten Form zu Bewusstsein gelangt. Zitat Brentano, die Töne, die wir hören, können wir beobachten. Das Hören der Töne können wir nicht beobachten, denn nur im Hören der Töne wird das Hören selbst mit erfasst. Ende Zitat. Soweit Brentano. Will man die Struktur psychischer Akte erschöpfend charakterisieren, muss man allerdings noch einen Schritt weitergehen, der bei Thomas von Aquin und auch bei Kant vorgezeichnet ist. Wenn nämlich zutrifft, dass im Hören des Tons nicht nur der Ton selbst, sondern implizit auch sein Hören oder, wenn Sie so wollen, sein Gehörtwerden enthalten ist, dann muss das Subjekt, das da hört, in abermaliger Verschachtelung auch in dem Akt enthalten sein. Denn ebenso wenig wie ein Ton vorstellbar ist, ohne ein Hören, das auf ihn gerichtet ist, ist ein Hören vorstellbar, ohne ein mentales Ich oder Subjekt, das da hört. Bewusste mentale Inhalte sind also dadurch charakterisiert, dass in ihnen das mentale Ich implizit gegenwärtig ist. Diese Idee ist in Kants Lehre von der Einheit der Apperzeption vorgezeichnet. Kant sprach in diesem Zusammenhang von dem Vermögen, Zitat, das mannigfaltige gegebene Vorstellungen unter Einheit der Apperzeption zu bringen, welcher Grundsatz der oberste, so Kant, im ganzen menschlichen Erkenntnis ist. Ende Zitat. Damit kommen wir, wie ich glaube, zu einer ebenso brauchbaren wie nützlichen Charakterisierung dessen, was den bewussten Charakter mentaler Inhalte ausmacht. Bewusste mentale Inhalte zeichnen sich dadurch aus, dass in ihnen das Subjekt des Aktes implizit gegenwärtig ist. Einerseits unterscheiden sich die psychischen Akte einer Person nach ihren sekundären Objekten. Sie sieht, sie denkt, sie glaubt, sie hofft, fürchtet, dass etwas der Fall ist. Und natürlich auch nach ihren primären Objekten. Sie hört einen Ton, ein Geräusch, eine Stimme und so weiter. Andererseits gleichen sich aber alle Akte einer Person darin, dass in diesen Akten im Hintergrund stets das gleiche Subjekt anwesend ist. In meinem Bewusstsein bin immer ich im Hintergrund anwesend. Wenn ich einen Ton höre, ist das Hören mein Hören. Wenn ich über etwas nachdenke, sind es meine Gedanken. Wenn ich etwas tun will, ist es mein Wollen, dessen ich gewahr bin. Mit anderen Worten und jetzt losgelöst von Brentanos Aktterminologie, für den bewussten Charakter mentaler Inhalte ist die implizite Anwesenheit des mentalen Ich konstituierend und auch fundierend. Das mentale Ich bildet die gemeinsame Klammer, die die im Übrigen völlig disparaten Bewusstseinserscheinungen zusammenbindet. Gehen wir jetzt vom Beschreiben zum Erklären über. Wie aber ist Subjektivität möglich? Wie können wir den bewussten Charakter mentaler Inhalte erklären? Wenn die deskriptive Charakterisierung, die ich gerade entwickelt habe, zutreffend ist, müssen wir nicht mehr und nicht weniger erklären, als was es mit dem mentalen Ich oder Selbst auf sich hat. Wie wollen wir das Selbst verstehen? Und was für eine Wirklichkeit wollen wir uns hinter dem impliziten Selbst vorstellen? Das sind natürlich, wie Sie sofort bemerken, gewaltige Fragen, die ich hier nur streifen kann. Für den gegenwärtigen Zweck mag es aber ausreichen, zwischen zwei Typen von Antworten auf diese Fragen zu unterscheiden. Der eine Typus ist in Philosophie und Kognitionswissenschaften verbreitet, der andere dagegen in Sozial- und Kulturwissenschaften. Die erste Antwort lautet individueller Naturalismus. Zu diesem Typus, den ich unter dieser Überschrift präsentiere, individueller Naturalismus, rechne ich solche Konzeptualisierungen von Subjektivität, die das Selbst, das mentale Selbst, als ein natürliches und auch naturgegebenes Organ des Geistes betrachten. Dieses Organ ist Träger von Subjektivität, Personalität und auch Individualität und ähnlich wie die Organe des Körpers gehört es nach dieser Auffassung zur naturgegebenen Grundausstattung des Geistes, die sich unabhängig von Erfahrung ausbildet. Erfahrung bewirkt nicht die Ausbildung des Organs, sondern bestimmt allenfalls seine konkrete Ausgestaltung. Die zentrale Intuition, die dieser Vorstellung zugrunde liegt, können wir als Naturalismus bezeichnen. Das Selbst ist nämlich das naturgegebene Zentralorgan, das die Tätigkeit anderer seelischer und geistiger Funktionen koordiniert und steuert. So erleben wir uns ja im täglichen Leben. Dadurch ist es dann auch im gesamten Seelenleben allgegenwärtig, im Denken, Fühlen und Wollen und was es auch sonst noch für Funktionen geben mag. Solche naturalistischen Selbstintuitionen spielen nicht nur in unserem Alltagsverständnis unserer selbst eine zentrale Rolle, sondern auch in der Wissenschaft, in psychologischen Theorien ebenso wie in vielen philosophischen Systemen. Zu dem Gegentypus von Subjektivitätskonzeptualisierungen rechne ich dagegen solche Positionen, die die Grundlage des mentalen Selbst nicht in einem natürlichen Organ sehen, sondern in einer besonderen Wissensstruktur, die in Lernprozessen erzeugt wird. Nach dieser Vorstellung ist das mentale Selbst ein mentaler Inhalt wie andere mentale Inhalte auch. Ein Inhalt, der erfahrungsabhängig entsteht. Die zentrale Intuition, die dieser Vorstellung zugrunde liegt, können wir dann im Gegensatz zum Naturalismus als Konstruktivismus bezeichnen. Denn dem Selbst liegt nach dieser Vorstellung eine spezifische Wissensstruktur, die nicht durch einen vorgegebenen Bauplan festgelegt ist, sondern in kollektiven Lernprozessen entsteht. Nach dieser Lesart sind Struktur und Funktion des mentalen Selbst niemals primär gegeben, sondern sekundär erzeugt. Das mentale Ich wird damit natürlich zum Gegenstand psychohistorischer oder auch entwicklungspsychologischer Rekonstruktion oder, wenn Sie das lieber mögen, Dekonstruktion. Naturalistische Konzeptionen von Subjektivität sind, wie ich schon sagte, in Disziplinen verbreitet, die in Theorie und Methode individualistisch orientiert sind, während konstruktivistische Konzeptionen in Wissenschaftsfeldern mit kollektivistischer Orientierung verankert sind. Für die individualistische Tradition der Psychologie und der Philosophie gilt es als selbstverständlich, dass geistige Leistungen, die ja von Individuen erbracht werden, deshalb auch auf dieser Ebene erklärt werden müssen. Für die kollektivistischen Traditionen der Sozial- und Kulturwissenschaften sind geistige Leistungen dagegen immer schon Produkte sozialer Diskurse und Praktiken, die sich in Individuen zwar entfalten, auf dieser Ebene allein aber nicht zureichend erklärt werden. Können wir also zwischen Naturalismus und Konstruktivismus eine Brücke schlagen? Können wir einen Weg finden, die in Sozial- und Kulturwissenschaften verbreitete Idee, dass Subjektivität als kollektives Artefakt hergestellt wird? Können wir diese Idee mit den Mitteln der individualistischen Kognitionswissenschaften ausbuchstabieren? Wie können wir, mit anderen Worten, die Idee der sozialen Herstellung von Subjektivität in kognitiven Begriffen explizieren? Wie können wir also theoretisch rekonstruieren, wie Subjektivität hergestellt wird? Wenn zutrifft, dass die Bezogenheit auf mentale Inhalte, auf das mentale Ich oder mentale Selbst, die entscheidende Bedingung für die Ausbildung von Bewusstsein und Subjektivität darstellt. Wenn das zutrifft, besteht das Erklärungsproblem, das wir jetzt angehen müssen, darin, in der Frage nach den Grundlagen des mentalen Ich und seiner impliziten Mitwirkung in psychischen Akten. Theorien der Subjektivität müssen also Theorien sein, die die Rolle des implizit anwesenden mentalen Ich aufklären. Wenn wir diese Rolle verstanden hätten, hätten wir zugleich die Funktionsgrundlagen des bewussten Charakters mentaler Inhalte verstanden und damit die Funktionsgrundlagen von Subjektivität. Wie kann das also vor sich gehen, so werde ich jetzt gleich fragen, dass das mentale Selbst, wenn es denn nicht als natürliches Organ angelegt sein soll, dennoch in Lernprozessen erzeugt werden kann. Diese Frage führt uns zu Prozessen der sozialen Verfertigung von Subjektivität. Prozesse, die ich im Folgenden unter der Überschrift soziale Spiegelung beschreibe. Darunter verstehe ich Prozeduren, und das werde ich jetzt im Einzelnen erklären, die darauf angelegt sind, das eigene Selbst im Spiegel anderer sichtbar und erkennbar werden zu lassen. Sich selbst im Spiegel erkennen, das ist zunächst ein in Literatur und Kunst seit alters her verbreiteter und liebevoll gepflegter Topos. Bisweilen ist er mit etwas seltsamen Mythen behaftet und auch mit Metaphern befrachtet, nicht nur in Kunst und Literatur übrigens, sondern auch in Philosophie und Wissenschaft. Drei Beispiele für solche mythisch-magischen Betrachtungen von selbst im Spiegel, und ich werde dann ein viertes draufsetzen. Das erste Beispiel ist der Rouge-Test. In den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurde zuerst bei Schimpansen und dann auch bei Kleinkindern ein einfacher Test eingeführt, der bald darauf als Indikator für die Entstehung von Selbstbewusstsein gefeiert werden sollte. Der Test besteht darin, dem Tier bzw. dem Kind unbemerkt eine sichtbare Markierung zu applizieren, zum Beispiel einen Rougefleck auf der Stirn, ohne dass das Kind es merkt, und dann zu beobachten, was geschieht, wenn es anschließend in den Spiegel blickt. Wenn es versucht, den Fleck zu entfernen, kann es dies entweder am Spiegel tun, da wo es ihn sieht, oder am eigenen Körper, da wo der Rougefleck wirklich ist. Letzteres wird dann als ein Indikator für Selbstbewusstsein verstanden. Das Kind bzw. Tier scheint dann zu verstehen, ich nenne dieses Wort in Gänsefüßchen, zu verstehen, dass die auffällige Veränderung, die es im Spiegelbild sieht, sich auf das eigene Selbst bezieht. Ich will die Schlussfolgerungen jetzt nicht diskutieren. Ich glaube, dass man auch ganz andere Schlussfolgerungen aus diesen Beobachtungen ziehen kann. Ich will das nur als ein Beispiel für einen wissenschaftlichen Mythos präsentieren, ohne da jetzt im Einzelnen darauf einzugehen. Ein anderes Beispiel, die angebliche jubilatorische Begrüßung des eigenen Selbst. Ausgangspunkt ist hier die Beobachtung, dass das erste Erkennen im eigenen Spiegel vom Kind bisweilen mit unverkennbarem Vergnügen oder gar jubilierender Geste aufgenommen wird. Ein Durchbruch in der Ich-Entwicklung, wie der Psychoanalytiker Jacques Lacan glaubte. Zitat, das Menschenjunge, so sagt er hier, erkennt das auf einer Altersstufe von kurzer, aber durchaus merklicher Dauer im Spiegel bereits sein eigenes Bild als solches. Dieses Erkennen wird signalisiert durch die illuminative Mimik des Aha-Erlebnisses. Die jubilatorische Aufnahme des Spiegelbildes wird von nun an die symbolische Matrix darstellen, an der das Ich in einer ursprünglichen Form sich niederschlägt. Auch dies ist eine maßlos, wie ich glaube, übergeneralisierte Beobachtung. Die Beobachtung selbst ist sehr selten, es gibt solche Fälle natürlich. Aber was sie dann bedeutet und ob sie diese tiefe Bedeutung hat oder ob sie nicht einfach nur klar macht, dass das Kind in diesem Augenblick versteht, was ein Spiegel ist. Das ist offen. Dritter Mythos, der ist vielleicht der apparenteste. Das todbringende Erkennen des eigenen Selbst. Dieser Topos, der ganz anders gepolt ist, begegnet uns im Narziss-Mythos. Narziss ist nämlich totgeweiht in dem Augenblick, in dem er sich selbst im Spiegel erkennt. Denn anders als die psychoanalytische Rezeption des Narziss-Mythos uns glauben machen will, begehrt Narziss in dem Jüngling, dem er im Spiegel begegnet, keineswegs sich selbst, sondern einen anderen, den er doch zu sehen glaubt. Als er dann plötzlich erkennen muss, dass der Spiegel nichts weiter als sich ihm selbst zeigt, verfällt er in abgrundtiefe Verzweiflung. Zitat, ich bin es selbst, ich habe es begriffen und mein Bild täuscht mich nicht mehr. Die Liebe zu mir selbst verbrennt mich. Ich selbst entzünde die Liebesflammen, die ich erleide. Was ich begehre, ist bei mir. Könnte ich mich doch von meinem Körper lösen, schon nimmt mir der Schmerz die Kräfte. Mir bleibt keine lange Frist mehr und ich erlösche im Lenz meines Lebens. Doch der Tod ist mir keine Last, denn der Tod wird mir die Schmerzen nehmen. Die Beispiele, meine Damen und Herren, könnten unterschiedlicher nicht sein. Im Rouge-Test wird das Selbsterkennen im Spiegel als kognitive Leistung verstanden. Lacan sieht darin einen entscheidenden Durchbruch auf dem Weg zur Unterscheidung zwischen Ich und Welt. Und Ovid führt uns vor, wie das Begehren enden muss und das Leben erlöschen muss, wenn das Ich im vermeintlichen Du sich selbst erkennt. Dennoch ist allen Beispiel eines gemeint. Die implizite Annahme nämlich, dass der Protagonist bereits über ein eigenes Ich verfügt, wenn er vor den Spiegel tritt. Was der Akt des Erkennens lediglich darüber hinaus leistet, ist die Identifikation des äußeren Spiegelbildes mit dem inneren Selbst, das man schon hat. Der Spiegel ist eigentlich nur Indikator für das Selbst. Er zeigt an, dass das Selbst schon da ist. Neben diese konventionelle, wenn Sie so wollen, Interpretation der Beziehung zwischen Selbst und Spiegel tritt aber bisweilen auch eine radikalere Lesart, die ich mir im Folgenden zu eigen mache. Besonders suggestiv wird diese radikale Lesart in der Bildtradition des Selbstporträts im Spiegel transportiert. Nach dieser Lesart geht das Selbst dem Akt der Spiegelung nämlich nicht voraus, sondern entsteht überhaupt erst in einem solchen Akt. Der Spiegel stiftet hier nicht die Identifikation von Sache und Bild, sondern er begründet die Konstitution der Sache im Bild und durch das Bild. Denn für den Maler, der sich selbst porträtiert, ist der Spiegel nicht nur nützlich, sondern geradezu unentbehrlich. Ohne Spiegel kein Spiegel, kein Selbstbildnis, kein Selbstwissen und ohne Spiegel letztlich kein Selbst. Zunächst scheint diese radikale Lesart nicht mehr als ein weiterer Mythos über die Beziehung zwischen Selbst und Spiegel anzubieten. Im Folgenden gehe ich aber der Überlegung nach, dass sich dahinter mehr verbergen könnte. In der Tat lässt sich nämlich die Metapher von der Formung des eigenen Selbst im Spiegel auch als Kernthese einer kognitionspsychologischen Theorie über die Genese des mentalen Selbst verstehen. Eine List der Ideen- und Begriffsgeschichte hat es gewollt, dass die metaphorische Rede von Spiegeln und Spiegelungen neuerdings auch in die Kognitionswissenschaften Einzug gehalten hat. Sie alle kennen die Rede von Spiegelneuronen und Spiegelsystemen im Gehirn. Allerdings steht die Spiegelmetapher hier nicht für physische, sondern für soziale Spiegelung. Das heißt für die Spiegelung des eigenen Tuns durch andere Individuen. Die Idee, dass das mentale Selbst seine Entstehung sozialer Spiegelung verdankt, ist allerdings wesentlich älter, als die modische Metaphorik in den modernen Kognitionswissenschaften erkennen lässt. Zu ihren Vordenkern gehören so unterschiedliche Autoren wie Adam Smith, Georg Wilhelm Friedrich Hegel und Karl Marx. Später haben Autoren wie Charles Horton Cooley und George Herbert Mead ähnliche Ideen im Rahmen sozialanthropologischer Studien ausgearbeitet. So neu die Idee der sozialen Spiegelung also für die Kognitionswissenschaften sein mag, so alt und etabliert ist sie in praktischer Philosophie und Sozialwissenschaft. Vor dem Hintergrund dieser Ideen will ich im Folgenden einige Überlegungen skizzieren, die Mythen und Metaphern durch soziale Praktiken und kognitive Mechanismen ersetzen. Überlegungen also, die auf eine Theorie der sozialen Spiegelung hinauslaufen. Die Theorie geht davon aus, dass die Ausbildung des mentalen Selbst aus einem Wechselspiel zwischen äußeren und inneren Spiegeln beruht. Äußere Spiegel sind für ein gegebenes Individuum andere Personen, die in bestimmter Weise mit ihm interagieren. Innere Spiegel sind dagegen bestimmte kognitive Mechanismen, die ich charakterisieren werde, die ihm für die Wahrnehmung und Steuerung von Handlungen zur Verfügung stehen. Im Folgenden skizziere ich die Theorie der sozialen Spiegelung in drei Schritten. Im ersten Schritt beleuchte ich die Idee der sozialen Spiegelung und charakterisiere die Dialektik von Spiegeln und gespiegelt werden. Im zweiten Schritt wende ich mich den kognitiven Mechanismen zu, die soziale Spiegelung unterstützen. Das ist der Passus über innere Spiegel. Im dritten Schritt, Spiegelpraktiken, betrachte ich schließlich soziale Praktiken, in denen sich das dialektische Wechselspiel von Zuschreibung und Aneignung zwischen inneren und äußeren Spiegeln entfaltet. Soziale Spiegelung, also zunächst. Soziale Spiegelung hat zwei Seiten. Die eines Zielindividuums, das ich hierbei Z nennen werde, dessen Handlungen gespiegelt werden, und die eines Spiegelindividuums, das ich S nenne, das die Handlungen von Z spiegelt. Für das Zielindividuum stellt das Spiegelindividuum einen lebendigen Spiegel dar, der in seiner Umgebung existiert. Nicht anders als physische Spiegel auch. Im Folgenden ist davon die Rede, auf welche Weise das Spiegelindividuum das Zielindividuum spiegeln kann und wie das Zielindividuum seine eigenen Handlungen in den Handlungen des Spiegelindividuums gespiegelt sieht. Für die Beantwortung dieser Fragen will ich zwei grundlegende Unterscheidungen treffen, nämlich zwischen zwei Formen von Spiegelung und zwischen zwei Formen von Kommunikation. Formen von Spiegelung zunächst. In der elementarsten Form sozialer Spiegelung sieht Individuum Z seine Handlungen durch S nachgeahmt und wiederholt. Das kann man als reziproke Spiegelung bezeichnen. In einer solchen Konstellation agiert das Spiegelindividuum nahezu buchstäblich als Spiegel für das Zielindividuum. Trotzdem bleibt es natürlich dabei, dass soziale Spiegelung dieser Art sich grundlegend von physischer Spiegelung durch physische Spiegel unterscheidet. Denn wenn auch S versucht, die Handlung von Z so perfekt wie möglich zu kopieren, werden diese Kopien immer zeitlich verzögert sein und ihre Kinematik wird niemals so perfekt mit den Handlungen von Z korrelieren, wie richtige Spiegelbilder das tun. Das spiegelbildliche Aussehen von Zs Handlungen wird natürlich noch schwächer, wenn S nicht einmal versucht, Zs Handlungen perfekt zu kopieren oder sogar versucht, die Spiegelung systematisch zu verzerren. Reziproke Spiegelung kann nur funktionieren, solange solche Verzerrungen begrenzt sind. Von reziproker Spiegelung können wir also nur dann sprechen, wenn Z tatsächlich in der Lage ist, die Handlungen von S als verzögerte Kopie ihrer eigenen vorausgegangenen Handlungen zu erkennen und zu verstehen. Solange diese Bedingung erfüllt ist, können wir offen lassen, welche Handlungselemente mit welcher Verspätung kopiert werden. Das konstitutive Merkmal reziproker Spiegelung ist somit das Verständnis der Handlungen des anderen als Kopie der eigenen vorausgegangenen Tätigkeit. Mit einer etwas anderen Form sozialer Spiegelung haben wir es zu tun, wenn Individuum Z zusieht, wie seine eigene vorausgehende Handlung von S fortgesetzt oder ergänzt statt gespiegelt wird. Hier können wir von komplementärer Spiegelung sprechen. Von echter physischer Spiegelung ist dieses Arrangement natürlich grundlegend verschieden. Was Komplementäre mit reziproker Spiegelung dennoch gemeinsam hat, ist erstens, dass die Handlungen von S eng mit Zs vorausgehenden Handlungen verbunden sind und zweitens, dass diese Beziehung von Z wahrgenommen und verstanden wird. Auch in diesem Fall geht die Reichweite des Spiegelns so weit, wie Z in der Lage ist, das Verhalten von S als sinnvolle Fortsetzung der eigenen Tätigkeit zu erkennen. Formen von Kommunikation. Die bisherigen Beispiele beziehen sich auf etwas, was wir Spiegelung durch körpergebundene Kommunikation nennen können. Am Anfang steht eine bestimmte Handlung, die Individuum Z ausführt. Danach beginnt Individuum S, dass diese Handlung wahrgenommen hat, sie zu replizieren oder fortzusetzen und diese Replikation und Fortsetzung wird schließlich von Z wahrgenommen und verstanden. Körpergebunden ist die Kommunikation zwischen den beiden Individuen hier in dem Sinne, dass sie auf nichts weiter beruht als auf der Fähigkeit von Z und S zur Produktion eigener Handlungen und zur kompetenten Wahrnehmung fremder Handlungen. Körpergebundene Spiegelung ist also nicht auf ein Sprachsystem angewiesen, in dem beide kommunizieren müssen. Sie bedarf nicht einmal der expliziten Absicht, einer der beiden Seiten dem Gegenüber etwas mitzuteilen. Die einzige Bedingung ist, dass Personen aufeinandertreffen und interagieren, die zugleich kompetente Beobachter und Akteure sind. Das heißt jedoch umgekehrt nicht, dass körpergebundene Spiegeln auf primitiven repräsentationalen Ressourcen beruht. Auch wenn es keine Sprache voraussetzt, ist es dennoch auf anspruchsvolle kognitive Ressourcen für Handlungsproduktion und Handlungswahrnehmung angewiesen, auf die ich noch zu sprechen komme. Wesentlich besser vertraut als körpergebundene Spiegelung ist uns Erwachsenen natürlich Handlungsspiegelung durch sprachgebundene Kommunikation. Individuum Z handelt auf bestimmte Art und Weise, worauf Individuum S, das diese Handlungen beobachtet, über diese Handlungen zu reden beginnt. Mit der Folge, dass dieser Kommentar schließlich von Z als ein Kommentar wahrgenommen wird, der sich auf seine eigene Tätigkeit bezieht. In einer solchen Situation kann die verbale Charakterisierung Handlungen nicht nur replizieren und fortsetzen, sondern auch beschreiben, erklären und bewerten. Natürlich hängt derartig sprachgebundene Spiegelung von den Kompetenzen der beiden Individuen für die Produktion und Wahrnehmung gesprochener Sprache ab. S teilt Z verbal etwas über seine Handlungen mit und diese Nachricht wird aufgenommen und verstanden. Wenden wir uns jetzt dem zu, was ich als innere Spiegel betrachte, wenn Sie so wollen, das Kernstück der Überlegungen, die ich Ihnen vortragen möchte. Unter dieser Überschrift will ich die Frage diskutieren, was für kognitive Ressourcen benötigt eigentlich unser Zielindividuum Z, um aus der Spiegelung durch es, wenn sie denn stattfände, Nutzen für den Aufbau einer eigenen Selbstrepräsentation zu ziehen. Die bloße Tatsache des von außen gespiegelt Werdens reicht alleine dazu nicht aus. Wer zum Beispiel ein Haustier besitzt, unterhält oft den ganzen Tag lang spiegelartige Konversationen mit Hund oder Katze, ohne irgendwelche erkennbaren Konsequenzen für die mentale Architektur dieser Tiere. Menschliche Babys scheinen in dieser Hinsicht ganz anders zu sein. Sie scheinen die Praxis der sozialen Spiegelung sehr wohl für die Ausbildung ihrer mentalen Architektur zu nutzen. Was also haben Menschen oder menschliche Babys, was das Katzen und Hunde nicht haben? Der kritische Unterschied, so die These hier, besteht darin, dass Menschen über innere Spiegel verfügen. Innere Spiegel sind, darunter verstehe ich, repräsentationale Vorrichtungen, die sie in die Lage versetzen, das Potenzial zu nutzen, das von dem Informationsangebot ausgeht, das äußere Spiegel bereitstellen. Im Prinzip dienen innere Spiegel dazu, die Wahrnehmung fremder Handlungen und die Planung eigener Handlungen miteinander zu verbinden, und zwar auf der Grundlage von Ähnlichkeit und Übereinstimmung zwischen fremder und eigener Handlung. Betrachten wir innere Spiegel zunächst aus theoretischer Perspektive und diskutieren wir, welche Konstruktionsprinzipien nötig sind, um solche Spiegel wirksam zu implementieren. Wie können solche inneren Spiegelvorrichtungen überhaupt funktionieren und wie können sie mit äußeren Spiegeln interagieren? Erforderlich sind dafür mindestens zwei grundlegende Konstruktionsprinzipien, die ich jetzt ganz kurz erwähne, bevor ich dann auf die Empirie eingehe. Sie heißen gemeinsame Repräsentation und distale Referenz. Das Prinzip der gemeinsamen Repräsentation postuliert eine gemeinsame repräsentationale Basis für die Wahrnehmung und Handlung. Dieses Prinzip behauptet, dass wir über kognitive Ressourcen verfügen, die wir sowohl für die Planung und Kontrolle eigener Handlungen als auch für die Wahrnehmung und das Verstehen fremder Handlungen nutzen können. Gemeinsame Repräsentation schafft die Grundlage dafür, dass Übereinstimmung oder Ähnlichkeit zwischen eigener und fremder Handlung produziert und auch beobachtet werden kann. Auf der Produktionsseite führt die Spiegelung von Handlungen zur Erzeugung eigener Handlungen, die fremden Handlungen, die man beobachtet, ähnlich sind. Umgekehrt beruht auf der Beobachterseite das Verständnis der Spiegelnatur fremder Handlungen darauf, dass die Ähnlichkeit zwischen aktueller Fremdhandlung und vorausgegangene eigene Handlung erkannt werden kann, nämlich durch unser Spiegelindividuum S. Gemeinsame Repräsentation ist also eine Voraussetzung dafür, dass das Spiegelspiel zwischen den beiden Individuen überhaupt funktionieren kann. Wie aber können Repräsentationen eigener und fremder Handlungen überhaupt gleichartig oder vergleichbar sein? Sind nicht die Informationen, die ich über eigene und fremde Handlungen habe, die wir über eigene und fremde Handlungen haben, völlig verschieden und völlig disparat? Wenn ich, was ich über fremde Handlungen weiß, was ich über die Handlungen, die Sie etwa ausführen, weiß, weiß ich durch visuelle Beobachtung. Was ich über meine eigenen Handlungen weiß, weiß ich durch meine eigene mentale Handlungsplanung, durch meine propriozeptive Information. Das heißt, die passen gar nicht zusammen. Die Lösung liefert hier das Prinzip der distalen Referenz. Das heißt, der repräsentationalen Bezugnahme auf Dinge und Ereignisse in der Außenwelt. Auf der Wahrnehmungsseite ist das Wirken dieses Prinzips lange bekannt und ziemlich offensichtlich. Was wir sehen und hören, meine Damen und Herren, sind nämlich weder Muster von sensorischer Stimulation, noch sind es unsere Hirnaktivierungen. Stattdessen nehmen wir Objekte und Ereignisse in der Umgebung wahr. Distale Ereignisse also, statt proximaler Stimulation oder zentraler Aktivierung. Nicht weniger offensichtlich ist distale Referenz aber auch auf der Handlungsseite. Wenn wir zum Beispiel einen Nagel mit dem Hammer in die Wand schlagen, bezieht sich das, was wir dabei planen, nicht auf Muskelanspannungen oder gar auf Aktivierungen im motorischen Kortex, sondern auf die auszuführende Bewegung und ihr erwartetes Resultat in der Umgebung. Auf diese Weise werden also Wahrnehmung und Handlung kommensurabel. Diese beiden Konstruktionsprinzipien bringen Repräsentation, sind geeignet, so muss man sagen, wir sind ja auch noch auf der Ebene der theoretischen Überlegung, sind geeignet, repräsentationale Mechanismen hervorzubringen, die als innere Spiegel wirken. Diese Spiegel wirken dann in beide Richtungen. Sie unterstützen die Produktion eigener Handlungen die wahrgenommene Fremdhandlung wiedergibt, und sie unterstützen die Wahrnehmung von Fremdhandlung, die eigene vorausgegangene Handlung wiedergibt. Die Arbeitsweise innerer Spiegel beruht auf wechselseitiger Anregung durch Ähnlichkeit. Wahrgenommene Fremdhandlung wird durch entsprechende eigene Handlung anregen, und umgekehrt regt eigene Handlung die Erwartung der Wahrnehmung entsprechender Fremdhandlung an. So viel zur Theorie. Wenn wir uns jetzt der Empirie zu und fragen uns, ob diese interessanten theoretischen Ideen, die man sich ja so ausdenken kann, irgendein Gegenstück in der Realität haben. Wenn wir uns der Empirie zu und untersuchen, ob und wie diese Prinzipien im menschlichen Geist und Gehirn realisiert sind. Dazu diskutiere ich zwei zentrale Beispiele allerdings unter dem Begriff Körperschema und Handlungsschema. Zunächst Körperschema. Die Idee des Körperschemas hat eine lange und verwickelte Geschichte. Ursprünglich wurde der Begriff eingeführt, um repräsentationale Grundlagen von Körperhaltung und Bewegung zu erfassen. Das war nicht ziemlich genau vor 100 Jahren. In diesem Sprachgebrauch diente das Körperschema als so etwas wie ein implizites Modell, das die jeweils aktuelle sensomotorische Konfiguration des Körpers repräsentiert. Später wurde dieses implizite Modell für Körper bisweilen mit explizitem Wissen über Körper verwechselt und auch teilweise verschmolzen. Darauf will ich aber jetzt hier nicht eingehen. Unabhängig davon will ich hier die Frage verfolgen, wie weit das Körperschema die Konstruktionsprinzipien für innere Spiegel realisiert, die wir eben besprochen haben. Das heißt, wie weit es den eigenen Körper wie einen Fremden und fremde Körper wie einen eigenen repräsentiert. Unterstützt wird diese Idee zum Beispiel durch klinische und experimentelle Untersuchungen über sogenannte autoskopische Phänomene. Dieser Begriff bezieht sich auf eine Gruppe von manchmal ziemlich bizarren Symptomen, die im Kontext verschiedener neurologischer und psychiatrischer Krankheiten auftreten können. Das Schlüsselmerkmal autoskopischer Phänomene ist die illusorische Verdopplung des eigenen Körpers. Patienten fühlen oder sehen manchmal außerhalb ihrer selbst entweder ein Duplikat ihres eigenen Körpers oder einen weiteren Körper, der dem eigenen jedenfalls sehr nahe kommt. Zum Beispiel sehen sie in autoskopischen Halluzinationen oft ihr eigenes Gesicht wie in einem Spiegel vor sich, oder sie sehen eine Person, die sie anschaut und ihre eigenen Handlungen wie in einem Spiegel wiederholt. Das Körperschema agiert hier offensichtlich wie ein Spiegel. Patienten sehen sich selbst als und wie andere, und sie schauen auf sich selbst und sie schauen wie andere auf sich selbst. In solchen Pathologien, autoskopischen Phänomenen, erscheint der eigene Körper wie ein anderer. Experimentelle Nachweise deuten darauf hin, dass auch das Umgekehrte der Fall sein kann, dass also fremde Körper oder Körperteile als eigene empfunden werden. Eine beeindruckende Demonstration der engen Verbindung zwischen innerer und äußerer Perspektive auf Körperteile liefert die Gummihandtäuschung, die in der Psychologie in den letzten 20 Jahren große Karriere gemacht hat. Wenn Beobachter eine Gummihand vor sich sehen, während ihre eigene Hand hinter einem Sichtschutz versteckt ist, neben der Gummihand oder unterhalb der Gummihand, kann es dazu kommen, dass sie die Gummihand als ihre eigene wahrnehmen, und zwar zwingend. Wenn zum Beispiel die Gummihand gleichzeitig mit der eigenen Hand berührt wird, lokalisieren Beobachter diese Berührung an der sichtbaren Gummihand, nicht an der unsichtbaren eigenen Hand. Solche Gleichwertigkeit zwischen dem, was anderen, der Gummihand, und einem selbst widerfährt, wird auch von Befunden der bildgebenden Hirnforschung neuerdings bestätigt. So haben eine Reihe von Studien gezeigt, dass bei Personen, die beobachten, wie andere an bestimmten Körperstellen entweder gezwackt, berührt oder gepiesackt werden, die gleichen Hirnareale aktiviert werden, die dann aktiviert werden, wenn diese Personen selbst gezwackt, gepiesackt oder berührt werden. Weitere Befunde scheinen sogar darauf hinzudeuten, dass ein spiegelähnliches Körperschema zumindest teilweise schon bei der Geburt funktioniert oder mit der Geburt funktioniert. Diese Befunde betreffen Beobachtungen über die Imitation von Gesichtsgesten bei neugeborenen menschlichen Babys und auch bei Affenbabys. Wenn Neugeborene Gesichtsgesten wie zum Beispiel das Mundöffnen oder Zunge herausstrecken beobachten, wenn sie sich also über ein Neugeborenes beugen und dieses machen, dann neigen sie oft dazu, diese Gesten nachzuahmen. Ob das wirklich statistisch gesichert ist, das sollte ich fairerweise an dieser Stelle sagen. Darüber gibt es einen seit 20 Jahren andeutenden Streit, der in seiner Heftigkeit eher noch zunimmt. Aber ich glaube, dass die Grundbefunde so sicher sind, dass man davon ausgehen kann, es gibt dieses Phänomen. Dabei betrifft die Nachahmung sowohl Körperteile als auch Handlungsweisen. Babys beantworten das Herausstrecken der Zunge mit einer Bewegung der Zunge und nicht etwa der Lippen. Und sie beantworten das Vorschieben der Lippen mit Lippen vorschieben und nicht etwa mit Lippen öffnen. Zumindest was Gesichtsteile und Gesichtsgesten anbetrifft, scheinen Neugeborene schon mit so etwas wie inneren Spiegeln ausgestattet zu sein, nämlich mit Mechanismen, die ihnen helfen, Gesichter und Gesten anderer Personen zu ihrem eigenen Gesicht und ihren eigenen Gesten in Beziehung zu setzen. So viel zum Körperschema. Die Idee des Handlungsschemas, mein zweites Beispiel, bezieht sich auf repräsentationale Systeme für den Vergleich eigener mit fremden Handlungen und umgekehrt. Im Prinzip behauptet das Konzept des Handlungsschemas, dass kognitive Ressourcen bereitstehen, die gleichzeitig die Produktion eigener und die Wahrnehmung fremder Handlungen unterstützen. Diese Idee hat in letzter Zeit breite Unterstützung durch die Ergebnisse zahlreicher Verhaltens- und auch Hirnstudien erfahren. Die Argumentation einschlägiger Verhaltensstudien, auf die ich mich hier weitgehend konzentriere, weil wir sie selbst in unserem eigenen Labor gemacht haben, ist denkbar einfach. Wenn es zutrifft, dass Handlungsproduktion und Handlungswahrnehmung gemeinsame kognitive Ressourcen teilen, dann sollte irgendeine Form von Wechselwirkung zu beobachten sein, wenn man Bedingungen herstellt, unter denen Wahrnehmung und Handlung auf diese Ressourcen gleichzeitig zugreifen müssen. Die Wahrnehmung von Fremdhandlung sollte dann die Produktion gleichzeitiger Eigenhandlung beeinflussen und ebenso sollte die eigene Handlungsproduktion die Wahrnehmung gleichzeitiger Fremdhandlung beeinflussen. Und in beiden Fällen sollte das Ausmaß der Wechselwirkung von der Ähnlichkeit zwischen wahrgenommener und produzierter Handlung abhängen. Erste Unterstützung für diese Idee liefern Studien, in denen Handlungswahrnehmung auf simultane Handlungsproduktion einwirkt. So wurde zum Beispiel gezeigt, dass die Ausführung bestimmter Handlungen durch die gleichzeitige Beobachtung ähnlicher Handlungen beeinflusst wird. In den meisten Fällen wird die Ausführung eigener Handlungen durch die Beobachtung ähnlicher Handlungen begünstigt und durch unähnliche Handlungen beeinträchtigt. Dieser Interferenzeffekt ist besonders deutlich, wenn die Beobachtung nicht nur die Ausführung von Bewegungen, sondern auch das Erreichen von Handlungszielen einschließt. Das scheint darauf hinzuweisen, dass Handlungsziele eine besonders kritische Rolle für die Mechanismen der Handlungsauswahl spielen. Ganz ähnlich sieht es aus, wenn man in die umgekehrte Richtung blickt und fragt, wie eigene Handlungsproduktion die Wahrnehmung fremder Handlungen beeinflusst. In zahlreichen Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass die Ausführung von Handlungen in der Tat die gleichzeitige Wahrnehmung von fremden Handlungen beeinflussen kann. Interessant ist dabei, dass eine solche Beeinflussung nicht erst dann stattfindet, wenn die Handlungen tatsächlich ausgeführt werden, sondern auch schon während sie geplant und vorbereitet wird. Von der Planung und Ausführung von Drehbewegungen wissen wir zum Beispiel, dass sie die Wahrnehmung gleichgerichteter Drehbewegungen unterstützen. Für andere Bewegungen gilt, dass sie umgekehrt die Wahrnehmung gleichgerichteter Bewegungen beeinträchtigen. Beide Effekte, Unterstützung und Beeinträchtigung von Ausführung und Wahrnehmung, weisen auf Handlungsschemata hin, die als innere Spiegel wirken. Weitere Belege für gemeinsame Grundlagen von Handlungsproduktion und Handlungswahrnehmung stammen aus Studien, die zeigen, dass Wahrnehmung und Handlung gemeinsamen Gesetzmäßigkeiten folgen. Ein gut untersuchtes Beispiel betrifft die Geschwindigkeit von Bewegungen, die wir produzieren und wahrnehmen. Auf der Produktionsseite ist seit langem bekannt, dass die Geschwindigkeit von Bewegungen, mit denen wir gekrümmte Linien zeichnen, einen gesetzmäßigen Bezug zum Radius der Kurvenkrümmung hat. Wenn Sie also eine geschwungene Linie auf eine Tafel zeichnen, dann gibt es eine einfache Gesetzmäßigkeit, die sehr präzise beschrieben wird. Die Formeln sind sehr, sehr präzise bekannt. Nämlich je stärker die Krümmung an einer bestimmten Stelle ist, desto langsamer werden wir beim Zeichnen. Und der Grad, in dem wir dabei langsamer werden, lässt sich mathematisch sehr präzise beschreiben. Neuere Studien haben nun gezeigt, dass diese gesetzmäßige Beziehung auch für die Wahrnehmung gilt. So wird zum Beispiel die Geschwindigkeit eines Punktes, der sich auf einer gekrümmten Bahn bewegt, dann und nur dann als konstant wahrgenommen, wenn diese Geschwindigkeit je nach örtlicher Krümmung ab und zunimmt. Wird die Geschwindigkeit dagegen objektiv konstant gehalten, verändert sich die subjektiv wahrgenommene Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der lokalen Krümmung. In stark gekrümmten Bereichen scheint der Punkt zu schnell zu wandern, wenn er objektiv gleich schnell wird, und in schwach gekrümmten Bereichen dagegen zu langsam. Daraus folgt, dass prozedurales Wissen, das der Handlungsproduktion zugrunde liegt, auch für die Handlungswahrnehmung genutzt wird. Der Vollständigkeit halber muss an dieser Stelle natürlich hinzugefügt werden, dass genau die gleiche Schlussfolgerung durch eine immer noch anschwellende Flut von neueren Untersuchungen aus der Hirnforschung gestützt wird. Dabei spreche ich über Untersuchungen zu Spiegelsystemen und Spiegelneuronen, das heißt zu Hirnmechanismen, die Handlungswahrnehmung und Handlungsproduktion tragen. In diesem Bereich ist der Siegeszug der Spiegelmetapher geradezu unaufhaltsam geworden und auch hier wird die Aktivität von Spiegelneuronen im Zusammenhang mit elementaren Formen von körpergebundener Interaktion und Kommunikation untersucht. Das ist ein Riesenforschungsfeld, das ich hier nur der Vollständigkeit halber erwähne, ohne es im Einzelnen zu beschreiben. Als Zwischenbilanz aus all diesen Untersuchungen können wir jetzt Folgendes festhalten. Erstens, dass Handlungswahrnehmung und Handlungsproduktion gemeinsame repräsentationale Ressourcen teilen. Mit anderen Worten, dass Handlungsschema als innere Spiegel agieren, die es erlauben, eigene und fremde Handlungen aufeinander zu beziehen. Zweitens, gilt entsprechendes, wie wir gesehen haben, auch für Körperschemata. Drittens können wir also schlussfolgern, dass innere Spiegelmechanismen tatsächlich existieren. Sie sind nicht nur die Ausgeburt einer theoretisch interessanten Überlegung, sondern sie gibt es in der empirischen Realität. Der dritte Punkt, auf den ich jetzt eingehen möchte, betrifft Spiegelpraktiken. Wir wenden jetzt den Blick von kognitiven Mechanismen für soziale Spiegelung auf soziale Praktiken. Auf Praktiken nämlich, die sicherstellen, dass das Potenzial äußerer und innerer Spiegel für den Aufbau des Selbst auch wirklich genutzt werden kann. Denn das bloße Vorhandensein innerer Spiegelsysteme wird es alleine nicht richten. Für Robinson Crusoe zum Beispiel können Körper- und Handlungsschemata ihre Spiegelfunktion natürlich nicht erfüllen, solange er allein auf seiner Insel lebt. Damit diese Funktionen realisiert werden können, müssen zwei weitere Voraussetzungen erfüllt sein. Die eine besteht darin, dass andere Individuen vorhanden sein müssen. Im vorliegenden Fall wird diese Voraussetzung, wie wir alle wissen, durch die Ankunft von Freitag erfüllt. Innere Spiegel können dann durch äußere Spiegel ergänzt werden. Die andere Voraussetzung besteht aber darin, dass die beiden Individuen in bestimmter Weise interagieren müssen. Robinson und Freitag müssen sich auf Spiegelspiele einlassen, so könnten wir sagen. Ich verwende diesen Ausdruck, um soziale Praktiken zu kennzeichnen, die darauf angelegt sind, innere und äußere Spiegel zu konfrontieren. Hier müssen wir wieder auf die Unterscheidung zwischen sprachgebundenen und körpergebundenen Spiegelspielen zurückgreifen. Während sprachgebundene Spiegelspiele auf reziprokem Reden über Handlungen beruhen, beruhen körpergebundene Spiegelspiele, auf die ich mich hier erneut konzentriere, auf reziprokem Handeln selbst. Beispielsweise gründet in den ersten Lebensmonaten die Interaktion zwischen Babys und ihrer sozialen Umgebung fast ausschließlich auf körpergebundenen Spiegelspielen. Für Mütter und Väter ist die Praxis des Wiederholens und Fortsetzens dessen, was Baby gerade tut, weit verbreitet, vermutlich eine menschliche Universalie. Für Babys scheinen diese Spiele von großer Bedeutung zu sein. Sie schaffen nämlich die Grundlage für empathische Interaktion mit anderen und vor allem dafür, dass sie sich selbst so wahrnehmen und verstehen, wie andere sie wahrnehmen und verstehen. Allerdings sollte man nicht glauben, dass körpergebundene Spiegelspiele dieser Art ihre Bedeutung verlieren, sobald Sprache einsetzt. Körpergebundenes Spiegeln findet sich durchaus auch in der Interaktion Erwachsener. Beispielsweise kann man beobachten, dass Personen, wenn sie mit einer anderen reden, ihre Arme hinter dem Kopf verschränken, während sie mit jemandem reden, der dann daraufhin genau das Gleiche tut. Ähnliches findet man oft bei Individuen, die das Handeln anderer durch entsprechende Mimik und Gestik begleiten, eine Art nonverbaler Kommentar zu dem, was andere tun. Das Spiegelhandeln erwachsener Individuen reflektiert meist allerdings keine kontrollierten und kultivierten Praktiken, sondern automatisierte Gewohnheiten, und oft gilt es natürlich als ungehöriges Benehmen, das man besser unterdrückt. Dennoch bleibt es dabei, dass die impliziten Gewohnheiten für die Individuen, die sie wahrnehmen, genau die gleichen Konsequenzen haben wie die expliziten Praktiken. Sie führen dazu, dass Personen ihr eigenes Tun im Spiegel anderer Personen wahrnehmen und verstehen. Das ist es also, was Spiegelspiele im Prinzip leisten. Sie liefern uns selbstbezogene Informationen durch andere Personen. In Spiegelspielen nutzen Personen ihre Fähigkeit, das Handeln anderer zu verstehen, um sich selbst zu verstehen. Ein paar Worte über das, was man Spiegelpolitik nennen könnte. Spiegelspiele operieren nicht im luftleeren Raum, sondern werden durch Spiegelpolitik reguliert. Mit diesem Ausdruck bezeichne ich soziale Strategien und Taktiken, die Bereitschaft von Individuen regeln, sich auf Spiegelspiele einzulassen, sei es in der Rolle der spiegelnden Person oder der gespiegelten Zielperson. Individuen können nämlich sehr selektiv sein in ihrer Bereitschaft, sich auf solche Spiele einzulassen. Zum Beispiel können sie bestimmte Handlungen spiegeln, andere nicht. Sie mögen unter bestimmten Bedingungen zu Spiegelhandlungen bereit sein, unter anderen nicht. Und nicht zuletzt können sie selektiv sein im Hinblick auf die Zielpersonen, denen sie ihr Spiegelhandeln überhaupt offerieren. Sie mögen willens sein, bestimmte Individuen zu spiegeln, andere nicht. Sie mögen sich beispielsweise auf Spiegelspiele einlassen mit ihren Kindern, Verwandten und Freunden, aber nicht oder in deutlich geringer Maße mit Fremden, Behinderten, alten Menschen. Man kann sich also vorstellen, dass jedes spiegelnde Individuum mit einer impliziten Liste von Zielindividuen operiert, mit denen es zu Spiegelspielen bereit ist. Im Ergebnis ist dann jedes Individuum in den Listen einiger Personen als potenzielles Zielindividuum eingetragen, in den Listen anderer Personen dagegen nicht. Solcherlei Spiegelpolitik kann beides begünstigen, Assimilation und Dissimilation und letztlich natürlich auch Diskrimination. Assimilation beruht auf der Dialektik von Spiegeln und Wahrnehmen des Gespiegeltwerdens. Dissimilation und Diskrimination beruhen umgekehrt auf der Dialektik der Verweigerung von Spiegelung und der Wahrnehmung solcher Verweigerung. Natürlich haben diese körpergebundenen Spiegelpraktiken ihre mächtigen Gegenstücke in den sprachgebundenen Interaktionen, durch die Assimilation und Diskrimination in sprachgebundenen Diskursen etabliert und aufrechterhalten werden. Stets sind es aber körpergebundene Praktiken, die die Grundlage für das legen, was sprachgebundene Diskurse dann fortführen. Der letzte Punkt, den ich angekündigt hatte, eine kurze Überlegung zur Frage der Beziehung zwischen Vorstellung und Wirklichkeit. Aus all dem folgt, wenn all das richtig ist, folgt daraus, Subjektivität ist nicht naturgegeben, sondern wird im sozialen Austausch erzeugt, in Spiegelpraktiken und im dialektischen Wechselspiel von Zuschreibung und Aneignung. Aber noch ist das Gedankengebäude, das diese Idee plausibel machen soll, nicht ganz vollständig. Noch fehlt, so glaube ich, ein entscheidender Schlussstein, der notwendig ist, um ihm endgültige Stabilität zu verleihen. Der Schlussstein, den wir benötigen, betrifft die Beziehung zwischen Vorstellung und Wirklichkeit von Subjektivität. Denn wenn man genau hinsieht oder wenn Sie genau hingehört haben, erklären Spiegelpraktiken eigentlich nur, wie es kommt, dass Individuen sich als Subjekte wahrnehmen und verstehen. Das heißt, wie sie eine Vorstellung ihrer eigenen Subjektivität aufbauen. Vorstellung von Subjektivität ist aber natürlich nicht dasselbe wie Subjektivität selbst. Könnte es also sein, so kann man sich fragen, dass Subjektivität nichts weiter ist als ein schöner Schein, eine kollektiv verfertigte und geteilte Vorstellung, die mit der Wirklichkeit der Prozesse in Geist und Gehirn gar nichts zu tun haben? Hat Könnte es also sein, dass wir uns zwar Kraft dieser Praktiken allesamt für Subjekte halten, in Wahrheit aber gar keine sind? Merkwürdige Frage. Zwei Argumente sind es, so glaube ich, die diese Sorge gegenstandslos machen. Ein allgemeines und ein spezielles. Das allgemeine Argument haben wir schon kennengelernt, als wir die Entstehung sozialer Artefakte betrachtet haben. Dabei haben wir gesehen, dass im Reich der sozialen Artefakte Realität stets durch Kommunikation und Repräsentation hervorgebracht wird. Geld ist wertvoll, weil wir es dafür halten. Der Papst ist Papst, weil wir ihn dafür halten. Und in gleicher Weise sind Subjekte Subjekte, weil wir sie dafür halten. Wie jedes andere soziale Artefakt und jede andere soziale Institution ist das mentale Selbst keineswegs fiktiv, sondern real und wirksam. Real als Artefakt, wie der Wiener Philosoph Martin Kusch zu sagen pflegt. Hinzu kommt, und das ist das spezielle Argument, dass Subjekte Auto-Artefakte sind, das heißt Systeme, die Repräsentationen ihrer selbst ausbilden. Schon bei Niklas Luhmann können wir nachlesen, dass in solchen Fällen das Prinzip gilt, dass Selbstbeobachtung nicht nur observativ wirkt, sondern, wie Luhmann gesagt hat, auch operativ. Das bedeutet, dass Repräsentationen, die Systeme über ihre eigene Tätigkeit ausbilden, diese Tätigkeit auch regulieren können. Im vorliegenden Fall wird dieses abstrakte systemtheoretische Prinzip durch die konkrete kognitive Tatsache eingelöst, dass Repräsentationen von Subjektivität natürlich ihrerseits durch repräsentationale Prozesse und Mechanismen getragen sein muss. Durch Prozesse und Mechanismen also, die aus genau dem gleichen Holz geschnitzt sind, wie diejenigen, die die Repräsentation der außersubjektiven Welt zustande bringen. Es gibt also auf kognitiver Ebene keinen prinzipiellen Unterschied zwischen subjektiver und außersubjektiver Welt. Deshalb ist das mentale Ich, auch wenn es sozial erzeugt ist, ebenso real und wirksam wie alle übrigen Natur- und Kulturtatsachen. Subjekte sind zwar sozial konstituiert und konstruiert, aber es gibt sie. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.